Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, wovon wir träumen. Ich treffe Menschen und wir reden über die Haltung zum Leben und die verschiedenen Arten, dieses Leben zu gestalten. Es ist eine Teilung zwischen Provinz und Land.
Dann erlebe ich schon, dass irgendwie zwischen mir und denen irgendwie so 15 Jahre liegen oder 10. Fragen viele Eltern so die Frage, wann darf mein Kind dann eigentlich ein Handy haben?
Was mich an euch fasziniert, hier gibt es die geballte Frauenpower.
Es gibt aber auch Eltern, die sagen, mein Sohn darf auf keinen Fall was Rotes anziehen. Ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, und jetzt seid mal friedlich miteinander.
Das ist ein großer Posten, das ist bei uns auch so. Land, ja. Leben, das bei uns, ich habe es mal durchgeguckt, ein Viertel unseres Einkommens geht wirklich für Auto, ja. Steuern, Autoversicherung, Autoreparaturen, alles, was um
Mobilität.
Genau, ja. Um die Mobilität geht. Und ich habe auch oft mal, wenn ich so nach Hamburg zum Beispiel fahre, Berlin, ich neide das. Du setzt dich am Rand der Stadt in so ein Ding, zahlst 6 Euro am Tag und fährst einfach einmal durch die ganze Gegend. Und das ist bei uns wirklich zum Erliegen gekommen. Und ich habe auch immer so das Gefühl, das sind so verschiedene Welten. Ich habe sehr viele Freunde aus der Großstadt. Wenn die mir aus der Großstadt erzählen oder ich dorthin fahre, das ist eine andere Welt. Also deshalb habe ich auch in diesem Land so ein Gefühl, dass wenn wir über verschiedene Dinge reden, es ist eine Teilung zwischen Provinz und Land, ich weiß nicht, ob die schon immer so war. Also ich finde das auch extrem, auch so in der Digitalisierung, also in den Dingen, die genutzt werden. Wie empfindet ihr das? Sind das wirklich verschiedene, grob weit auseinander?
Also ich glaube schon. Also nur um nochmal kurz auf die Mobilität zu kommen, wenn man das jetzt nicht mit eigenem Auto bewerkstelligen würde, wäre man hier tatsächlich aufgeschmissen.
Bist du gebunden an deinem Wohnort.
Der Bus, der hier fährt noch ein Bus, das muss man ganz deutlich so sagen, das ist ja noch was, aber der kostet mich nach Greifswald 10 Euro.
Wow.
Pro Strecke. Heißt, wenn ich nach Hause möchte an demselben Tag noch, dann zahle ich pro Tag 20 Euro. Dafür reisen manche Leute von Berlin nach sonst
wo. Definitiv, ne?
Das halte ich für eine Schwierigkeit, auch für unser Alltag. Also wenn ich jetzt, wenn einer von uns krank ist und kein Auto fahren kann, dann ist derjenige, und einer ist nicht da von uns, dann ist derjenige komplett aufgeschmissen. Das würde ich definitiv so sagen. Das hat aber auch, finde ich, so ein bisschen die Folge, dass man wieder das Sozialleben stärken muss.
Ja.
Denn wenn man dann doch ein paar mehr Menschen kennt als nur sich und vielleicht noch ein, zwei Freunde, dann muss man die wieder aktivieren, um eventuell mal zum Arzt zu kommen und Co. Also auch das kann ja Positivität bedeuten. Digitalisierung war das Thema.
Ja, also ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich auch zu Freunden in die große Stadt komme, bin ich auch wirklich erstaunt, also was da normal ist, was da Lebensrealität ist und was bei uns ist. Ich muss den Kindern immer ganz viel erklären, und weil ich verstehe selber einige Sachen nicht.
Ja,
so, zum Beispiel so diese ganzen Netflix-Geschichten und so, da muss ich mich total reinarbeiten. Streaming hab ich jetzt im Zuge meiner neuen Plattenveröffentlichung, muss ich mich damit beschäftigen. Also lauter Sachen, da sagt mein Nachbar, oh, yo, was ist da denn? Und dann stehen wir beide da und müssen, also ich finde, das sind so. Und das ist ja 300 Kilometer, sag ich mal, Rügen, Berlin, Rügen, Hamburg. Und ich finde, das ist schon.
Ich glaube, ich erlebe es noch nicht ganz so. Also, wenn so Jugendliche hier sind zum Besuch oder wir bei denen oder so, dann erlebe ich schon, dass irgendwie zwischen mir und denen irgendwie so 15 Jahre liegen oder 10. Das merke ich schon. Die haben auch einfach viel mehr Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Hab ich jetzt tatsächlich nicht. Wir haben hier tatsächlich auch eine richtig gute Internetverbindung.
Okay. Wir haben gar keine.
Genau. Also da war schon so mancher erstaunt, was hier tatsächlich geht. Aber
wenn wir wollten, könnten wir tatsächlich. Ja. Und du bist da ja definitiv mehr drin als ich. Deswegen sagst du auch, du fühlst dich nicht so. Ich bin da echt zurück, was Technik angeht. Ich habe, seitdem ich hier lebe, tatsächlich auch keinen Zuwachs mehr an Input.
Ja,
weil ich mir auch nicht hole.
Habe ich mir auch, aber manchmal überlegt, ob wir auch vielleicht dann so ein bisschen abgeschnitten sind, weil unsere Lebensrealität vielleicht auch eine andere ist. Also ich brauche für mein Leben auch nur, hätte ich die Band nicht.
Ja.
Müsste ich mich um diesen ganzen Schnodder gar nicht kümmern, weil es wird mich gar nicht treffen. Vielleicht ist es.
Und ich brauche es auch nicht. Also ich war sehr, sehr froh, dass ich mit meiner Masterthesis meinen Rechner zumachen konnte und wusste, ich werde ihn jetzt erst wieder aufmachen, wenn ich alle 2 Wochen mal eine E-Mail verfassen möchte, dann doch mal. Und sonst ist dieses Rechnerteilding zu. Ich besitze keinen Computer, der irgendwie große Sachen kann. Also
aber gut, du hast ja natürlich auch mit Haus, Hof und Arbeit und mit den Fahrwegen, hast du natürlich auch gar nicht oftmals die Zeit, nebenbei dich mit diesen Dingen auch nochmal groß auseinanderzusetzen. Das fehlt ja auch dann, also am Tag, an einer anderen Lebenszeit, so habe ich manchmal auch das Gefühl, ne? Warum wir das vielleicht auch im Land nicht so betreiben.
Ja, wir haben letztens mal die Instagram-Zeiten verglichen von einer 18-Jährigen und mir. Ja. Bei mir waren es 20 Minuten, bei ihr waren es über 5. Das ist 5 Stunden. Krass, und das muss man sich mal überlegen. Also das betrachte ich nochmal auf anderen Aspekten, aber da kann man schon mal nervös werden, wenn wir so ein bisschen daran denken, was machen Menschen eigentlich so den ganzen Tag?
Ja.
Aber ich glaube, bei mir ist es auch so, dadurch, dass ich vom Hause aus vor der Pädagogik noch Mediengestalterin bin, habe ich da einfach einen ganz anderen Input. Ich lasse das gerade ziemlich schleifen und merke aber, wenn ich mich so in Themen reinarbeite und viele Studien dazu lesen muss oder auch es fragen viele Eltern so die Frage, wann darf mein Kind denn eigentlich ein Handy haben? Oder ist das denn jetzt
ist
gut?
Auch eine interessante Frage,
gerade hier auf dem Land, mein Kind fährt mit dem Bus, wenn irgendwas dazwischen kommt, muss mein Kind mich erreichen können.
Ja.
Und wir leben ja leider auch in einer Zeit, wo Kinder nicht mehr jeden fragen können nach Hilfe. Das finde ich, darf man ganz klar so sagen. Oder würde
auch wenn
so,
sie über Land fahren, du hast ja nicht die Struktur, dass du schnell aus dem Bus und springst und ein Bäcker läuft und sagst Hilfe, Hilfe. Sondern
es ist keiner da. Ja, ne? Auch hier müsste man an irgendwelche Häuser klopfen, die weit auseinander liegen.
Ja,
und an einer Hauptstraße, wo es nicht mal ein Fahrradweg gibt, also auch wir leben auf gefährlichem Fuß alleine, um zur Bushaltestelle zu kommen.
Genau.
Also das muss man irgendwie auf dem Land, glaube ich, gut bedenken.
Ja.
Ich glaube, die einfachste Möglichkeit ist immer zu gucken, sich seine Lebensrealität anzugucken, denn jeder hat da tatsächlich eine andere. Und ansonsten ist es das Einfachste zu gucken, was sagen tatsächlich staatliche Institutionen.
Ja.
Und die berufen sich Gott sei Dank auf viele, viele Studien und auf viel, viele professionelle Meinungen. Und es ist ganz klar, dass ein Handy aus gesundheitlichen Gründen erst ab 12 zu geben ist.
Ja, aber das habe ich noch auch mal.
Ja, also auch wenn wir uns
vom LED kinderärztlichen Fachverband, der hat das
genau,
auch so
der
gesagt.
Genau, der hat das ganz klar rausgegeben, genau.
Aber ich habe das Gefühl, dass viele nicht drauf hören. Also wir haben
das ist ja ganz oft so.
Und es macht mich wahnsinnig. Mich macht das zurzeit sehr, sehr traurig und spannt mich sehr, sehr an, dass die Eltern das wissen, sich als aufgeklärt geben, sie dafür eine Empfehlung haben und sagen, ja, unser Kind kann damit umgehen, das ist alles nicht so schlimm.
Ich erlebe
und das
tatsächlich.
Das ist wirklich. Ja. Ich finde es also zurzeit, das spannt mich zum Beispiel wahnsinnig an. Ne?
Ich habe letztens eine Mutter erlebt, oder wir haben sogar eine Mutter erlebt, ich weiß gar nicht, wer es genau war, aber da war es so, da ging es auch um eine Handydiskussion und darum, dass wenn mein Kind jetzt oder das Kind kein Handy hat, dass es ein Außenseiter ist.
Mhm.
Und ich hatte aber das Gefühl, und das hat die Mutter eigentlich auch sehr klar gesagt, dass sie nicht weiß, wie sie ihr Kind stärken soll, weil sie sich selbst als sehr schwach empfindet an der Stelle. Also sich selbst auszugrenzen.
Da fehlen Kompetenzen bei den Erwachsenen einfach.
Und es ist aber auch irgendwie, ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass so viele von Erwachsenen so viel verlangen, aber auch den Erwachsenen wird ja nicht mehr gezeigt, wie es geht.
Yeah.
Und die Scham zu fragen ist auch, glaube ich, groß. Yeah. Und ich habe so das Gefühl, wir müssten uns eigentlich irgendwie alle an die Hände fassen und mal miteinander reden.
Ich fand das
mal
schön, wenn Angela Merkel hatte, da haben alle drüber gelacht. Ich glaube, ich vor 4, 5 Jahren gesagt, das Internet ist für uns alle Neuland.
Yeah.
Und da haben alle gelacht, oh, guck mal die alle an, die sind gar nicht durch.
Yeah.
Und ich hatte das Gefühl, das hatte ich von zusammengefasst einfach.
Yeah.
Denn ich habe einen Freund, der macht IT-Sicherheit und der sagt, 80% wissen gar nicht, was sie da tun.
Genau.
Und sie wissen die Regeln des Spiels nicht, sie wissen so gut wie nichts. Und für das Auto macht man eine Fahrerlaubnis. Für so ein richtig dickes, unüberschaubares Teil wie das Internet macht man nichts. Das gibt man den Leuten in die Hand und dann geht das ab. Ne?
Ja,
was mich an euch fasziniert, hier gibt es die geballte Frauenpower. Also ich sehe zwei fluffige junge Damen, die hier ihren Lebenstraum auch durchziehen mit allem für und wider. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil wir haben einen ähnlichen Lebensaufbau. Wenn ich das so sehe, ich weiß auf jeden Fall, was vor euch liegt. Das sehe ich. Was mich interessieren würde, als Frau in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft, fühlt ihr euch gleichberechtigt? Fühlt ihr euch wahrgenommen? Fühlt ihr euch gleichberechtigt auch zu Männern? Fühlt ihr euch chancengleich? Seid ihr für eine Frauenquote? Sagt ihr, nö, das machen wir lieber selbst? Zu dem Thema hätte ich ganz gerne mal von euch ein Statement. Das interessiert mich wahnsinnig.
Wow.
Die Position der Frau in der deutschen Gesellschaft.
Kann ich für mich kurz zusammenfassen? Ich hatte tatsächlich nie das Gefühl in meinem Leben, dass ich etwas nicht darf oder kann, weil ich eine Frau bin.
Ja.
die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Das wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Ich merke aber auch einen klaren Unterschied dort zwischen Berlin und hier.
Ja.
Das ist ganz klar
zu sehen. Wer ist da deiner Meinung nach weiter oder wer ist da moderner oder was ist für dich angenehmer zu leben?
Dann ist es doch Berlin, ganz klar. Weil da, also so bin ich auch sozialisiert. Und eben, wie gesagt, ich habe nie das Gefühl haben müssen in den ersten 20 Jahren meines Lebens, dass ich etwas nicht kann oder nicht darf oder etwas machen muss.
Aufgrund deines Geschlechts.
Genau. Hier treffe ich tatsächlich ständig auf solche Ideen von wegen, die Frau muss doch den Geburtstag selbst vorbereiten.
Okay.
Die Frau muss dies tun. Also es sind so viele Stereotypen da. Die Frau ist natürlich für die Kindererziehung zuständig. Ja. Um Himmels Willen, wie kann denn der Mann das jetzt auch noch machen müssen? Also so ein bisschen, ja, ist ja in Ordnung, aber dass die Frau jetzt arbeiten geht und der Mann das tatsächlich voll übernimmt, das ist ja ausgeschlossen. Also das sind so Bilder, auf die bin ich vorher nicht gestoßen.
Ja.
Das ist regional tatsächlich, kann man das ganz klar so sehen.
Ja.
Auch wenn ich jetzt durchs Dorf gehe.
Also das traditionelle Familienbild, Frauenbild, was so.
So leben die Menschen es hier.
Ja.
Das würde ich wirklich so behaupten, dass die Menschen es hier so leben und es dadurch nicht in Frage gestellt wird. Wenn andere es anders machen, ist das irgendwie in Ordnung, so halbwegs. Aber sie selbst wollen es alle so machen.
Denkst du, man braucht, um das zu regulieren, diese Frauenquote? Also, dass die Regierung muss sich einmischen, muss jetzt sagen, in jeder Firma müssen so und so viel Prozent Frauen als Führungskraft sein? Oder denkst du, das kann man sich auch erarbeiten? Wie ist da deine oder eure Einstellung zu?
Ich
hätte das für sehr gefährlich.
Ja.
Also diese Quote?
Ja,
okay,
also ich
warum?
Halte, weil ich Quoten generell für gefährlich halte. Das ist so ein... Also die Diskussion haben wir, wenn ich es jetzt auf Kita runtertreibe, ja auch. Also die Initiative Männer in Kitas gibt es ja sehr groß.
Auch eine Quote von der anderen Seite, ne?
Sehr viele Gelder rein. Ja, ich muss aber sagen, ich kann ja nicht nur aufgrund eines Geschlechts Menschen in Positionen stecken oder in Berufe reinstecken, wenn sie dort von ihrer Profession und dem, was sie daraus machen, das liegt ja auch jedem selbst als Mensch da, nicht in das Fachgebiet vielleicht gehören oder dem angemessen arbeiten. Also deswegen bin ich da sehr vorsichtig, gerade weil diese Initiative mich natürlich, also gar nicht der Verein an sich, sondern dieser Gedanke, mehr Männer sind Kitas, da kann man sagen, das wäre total schön. Mhm. Aber dann braucht es auch wirklich die Profession dahinter.
Ja.
Und wenn dann noch das Geschlecht dann da ist, dann fände ich es schön. Das ist so ein bisschen wie dicke und dünne und groß und kleine Menschen in Kitas zu haben, weil das einfach Lebensrealität ist. Ja. Wir sehen einfach nicht alle nur weiblich aus im Leben.
Ja.
Unter dem Aspekt finde ich das total gut, habe aber tatsächlich das Gefühl, dass dadurch das sich immer mehr Männer in dem Gebiet auch auf den Weg machen und tatsächlich trauen, dass das einfach ganz offen ist und natürlich kommt. Also ich finde, manche provozieren das ein bisschen doll. Ich glaube, solange da immer noch so ein bisschen die Schulen und die Professionen den Deckel drauf haben und am Ende sowohl Frauen als auch Männern sagen, so geht's nicht. Also so kann man einfach nicht arbeiten mit den Ideen, die du hast oder mit der Arbeitseinstellung. Arbeitshaltung ist eines meiner größten Themen zurzeit. Aber ich glaube, so hier im Alltag, also ich habe das als Kind gehabt, dass immer viele gesagt haben, oh, so kann man sich jetzt aber als Mädchen nicht anziehen oder so.
Yeah.
Also solche Stigmas, die kenne ich zu aller Hand. Auch in der Schule und auch von Lehrern so und durchaus auch vom familiären Kreis, aber sehr viel von Gesellschaft, würde ich schon auch sagen. Ich finde, das nimmt immer mehr ab.
Ja.
Es gibt aber auch Eltern, die sagen, mein Sohn darf auf keinen Fall was Rotes anziehen.
Yeah.
Ne, so. Und wenn da können alle Klamotten weg sein und wenn wir nur noch Kita-Potenzial da haben, also Kita-Kleidung, und da ist aber jetzt nichts mehr Blaues oder Grünes, dann kriegt dieses Kind einen roten Pulli an oder ein Schlüppi oder was auch immer es braucht. Ne? Also das, ich glaube, das Thema ist nicht vom Tisch und das wird uns noch eine ziemliche Weile einfach auch aufmerksam machen. Also weil ich glaube, es muss auch gut besprochen werden. Ich finde, so hinter Farben zum Beispiel stecken so Ideen.
Ja, ja.
Das finde ich super spannend. Ja, ja. Ne? So was auf einmal Farben irgendwie so. Ideen, ja. Ja, ja. Aber auch so für Lebensideen dahinter stehen. Genau, also das finde ich sehr spannend. Ich glaube, das ist noch lange nicht vom Tisch, das Thema.
Ja. Ihr lebt ja nun in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. Wie ist es da mit Vorurteilen? Wir sind ja immer 2020 die moderne, aufgeklärte Gesellschaft. Ich kann mich erinnern an einen Disput mit meinem Vater, als der Herr Westerwelle mal zurückgetreten ist, wo mein Vater mir erklärte, warum Homosexuelle doch in der Politik nichts zu suchen hätten, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Wo ich entsetzt war, wie tief dieses Denken verankert ist. Und ja, Kunst und Kultur wäre okay, aber alles andere nicht. Wie lebt sich's da so hier? Ja, gibt's da die, genau, ja, ja. Also gibt's da, ich weiß ja, wenn du durch Berlin, in Berlin so lebst, dann, ach ja, völlig normal, alles gut. Ja, ja. Wie lebt es sich für euch hier so? Ist es für euch überhaupt, macht überhaupt keine Rolle schon, dass ihr sagt, ja.
Also bisher Gott sei Dank nicht. Okay. Wir sind aufmerksam, würde ich glaube ich sagen. Also, nee, das glaube ich nicht, das ist wirklich so, wir sind aufmerksam. Aber
weiß euer Dorf, sieht das? Ist das so ein Dorfgespräch? Also ich kenne Dorfgespräch sehr gut.
Ja.
Ist das Thema?
Es ist definitiv Thema.
Ja.
Das Dorf weiß Bescheid über uns.
Ja.
Das Schöne daran ist, dass wir davon nichts mitkriegen.
Ihr versteckt es aber auch nicht. Ihr sagt, wir leben so, das haben die Leute so akzeptieren, fertig aus.
Wir gehen damit komplett offen um.
Ja, gar nicht mal das. Ich sag gar nicht, die Leute müssen das akzeptieren. Ich mache das gar nicht
zum Thema. Das ist dein Ding.
Genau. Wenn ich zur Beerdigung gehe und ich Claudia mitnehme, dann sitzen wir da zusammen als Paar.
Genau.
Fertig. Das war so, es ist so. Und wir hören nur das Gerede dann nicht.
Ja,
ich bin mir ganz sicher, es ist da. Es gibt unterschiedliche Meinungen im Dorf. Die einen sagen, ach, na, für mich wäre es nichts, aber jeder nach seiner Fasson.
Genau.
Damit kann ich irgendwie leben.
Ja.
Aber es gibt definitiv auch das Gerede so um Himmels Willen und was das soll. Und, ne? Aber das ist etwas, wovon wir nichts mitbekommen.
Ja.
Also.
Ja, ich glaube, wir provozieren aber auch nichts. Also das meine ich mit Aufmerksamkeit. Wir leben es einfach, als wäre es so. Also als wäre es
Normalität,
normal.
Ne? Es ist auch normal.
Ne? Genau, ja, genau. Sowohl in der Tierwelt als auch so, aber auch da greift es wahrscheinlich zu groß. Aber hier ist es so, dass ich immer denke, okay, ich bin damit ein bisschen vorsichtig.
Ja.
Warum? Aber
interessiert mich warum.
Am Ende nicht wegen mir oder meinetwegen, sondern weil sobald Kinder oder ähnliches im Spiel sind, habe ich eine Verantwortung für die zu tragen. Und ich glaube, so, das will ich nicht riskieren.
Also man hat im Endeffekt doch, obwohl wir ein freies, demokratisches Land sind, immer trotzdem, wenn man in, sag ich mal, in einem besonderen Lebensumstand lebt, der jetzt nicht der Norm entspricht, trotz, obwohl wir jetzt in Deutschland leben, in diesem wirklich freien Staat, immer noch, sag ich mal, 25%, die eben sagen, Achtung.
Müssen wir aber auch.
Vorsichtig.
Das habe ich die politische Karte anguckt, sind wir von hellblau umgeben.
Ja.
Das war vor ein paar Jahren noch braun, ist jetzt zu hellblau gewandert. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele, wahnsinnig viele.
Meint ihr, dadurch sinkt dann auch die Akzeptanz solchen Lebensformen, wie ihr die habt, gegenüber? Weil ich habe mal gehört, in der AfD gibt es ja auch eine homosexuellen
sogar in der Bewegung. Führung.
Hat mich auch, also die Alice Weidel,
die ist lesbisch, genau.
Das ist lesbisch, tatsächlich. Das interessiert mich total, warum ihr da dann denkt, okay, wenn das jetzt noch mehr zunimmt, vielleicht sind wir dann in der Art, wie wir leben, gefährdet, obwohl in der Spitze so jemand ist. Also es ist ein Widerspruch, den ich ganz oft schon mir durchdacht habe, weil ich auch viele Leute kenne, die AfD-nah sind und das auch wählen, die solche Lebensform ablehnen. Obwohl in der Führung jemand sitzt, der genau diese Lebensform lebt.
Aber das hat man, glaube ich, in allen politischen... Ja. Aber also
bereitet euch das Angst, dieses Klima? Doch,
welches Wahlplakat war denn das, ein Dorf weiter?
Ja, das war tatsächlich sowohl NPD als auch AfD. Da stand drauf, keine Homo-Ehe. Das klang ein bisschen schärfer.
Das klingt so, schon scharf, ja.
Genau, aber das... Das war definitiv schärfer geschrieben und das hängt hier so rum.
Ja.
Ich komme aus Greifswald. Ich denke immer, wenn solche Plakate hängen gelassen werden, dann ist das die Meinung der Leute, die da leben. So.
Ja.
So ein bisschen, ja. Aber ich glaube, da hatte ich Anna und ich auch irgendwie eine andere Einstellung zu. Ich fühle mich nicht bedroht.
Okay.
Aber ich würde ich sehe ein Potenzial und ich wurde bisher nicht bedroht und ich sehe aber auch, ich gebe auch keinen Anlass und ich glaube, wenn, geht es ganz klar um Dialog.
Ja.
Und bisher kam auf mich zumindest niemand hier zu, also für mich ist Dorfleben was Neues, noch niemand drauf und hat gesagt, also das geht gar nicht oder so. Aber man hört viele Sachen, gerade wenn man mit Bekannten oder so spricht.
Ja.
Also aus anderen Gegenden, glaube ich, hier oben ist das durchaus gängiger.
Ja.
Ja.
Mhm. Also das ist, habe ich auch oft das Gefühl, ich bin ja auch viel unterwegs, dass wird mir gesagt, ja, Mecklenburg-Vorpommern, die braune Ecke da oben. Und dann fahre ich in andere Gebiete in Deutschland, die sich als so viel freier betrachten. Und erlebe so Sachen, wo ich mir sage, wow, das wäre bei uns aber nicht so, ne? Zum Beispiel auch so Cannabisgenuss und so, ne? Da weiß ich seit ganz, ganz vielen Jahren, dass die Polizei da hier bei uns viel, viel freier agiert, viel lockerer agiert als beispielsweise in Bayern oder in Baden-Württemberg. Solche Sachen, auch wo ich total verwundert war zu Anfang, das zu erfahren, dass wir als Landstriche oben doch in vielen Dingen dann doch etwas freier sind, als man das Gefühl dann hat, auch wenn man von außen drauf guckt, ne? Ja, was ich gesehen habe, als ich hier zu euch fuhr, war die Fahne mit der Friedenstau. Wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen. Was bedeutet das für euch? Warum hängt ihr hier bei euch an die Straße eine Fahne auf mit der Friedenstau, ein Symbol des Friedens? Was bedeutet das für euch? Warum macht ihr das?
Das ist deine Antwort.
warum, wieso, weshalb? Es hing an diesem Ort eine Fahne, die ist kaputt.
Ja.
Es musste also praktisch eine neue oder es sollte eine neue her.
Was für eine Fahne hing, ne?
MV.
Okay, eine Mecklenburg-Vorpommern-Fahne.
Ja, ganz normale Vorpommern-Fahne.
Ja, okay.
Nicht mal Mecklenburg-Vorpommern.
Ich dachte,
eine Vorpommern-Fahne.
Was auch immer, sie war sehr kaputt, als ich
sie
Und dann hing lange nichts und ich hatte irgendwie Spaß daran, denn in der Stadt hängt man keine Fahnen auf. Also jedenfalls nicht, wenn man nicht seine Nationalflagge oder so raushängen möchte oder was auch immer. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, warum denn eigentlich nicht? Also das war so mein innerer Antrieb, einfach zu sagen, ja okay, dann lass uns doch da mal eine Fahne aufhängen. Und dann haben wir natürlich, wo wir wieder beim, was möchte ich nach außen hin vertreten? Also ich möchte, also ich finde, eine Regenbogenfahne rauszuhängen, damit exkludiere ich mich selbst, ist meine Einstellung. Und wenn man das weiterspinnt, dann ist das wahrscheinlich auch nicht mehr vertretbar. Aber ich finde, wenn ich jetzt hier eine Fahne raus habe, dann gehe ich wieder nur in eine Richtung des Lebens und mache. Ich habe mir gedacht, okay, was will ich, wenn ich eine Fahne aufhänge, denn sagen? So. Und da ich in Mecklenburg-Vorpommern lebe, das weiß jemand.
Das sieht man, mein Mecklenburg-Vorpommern. Ist Mecklenburg-Vorpommern.
Wir in Europa und in Deutschland sind, das wissen die Leute irgendwie auch. Also musste eine Botschaft her.
Ja.
Und ich glaube, die Botschaft des Friedens in dem Symbol einer Friedenstaube ist das, was ich sagen wollte. Weil am Ende können ja die Leute, die sagen, okay, und die Menschen, die zusammenleben, so wie sie miteinander leben wollen, ja, einfach so leben. Und auch das bedeutet am Ende ja nichts anderes außer Frieden.
Ich finde das total schön, muss ich sagen. Also ich finde es einfach schön. Also ich bin in die Lage gefahren und habe gedacht, wow, weil das für mich auch zurzeit auch ein wichtiges Thema ist. Der Frieden in der Gesellschaft, der Frieden zwischen den Völkern, der Frieden in Europa, der Frieden auf der Welt. Weil das für mich so die Grundlage von all dem ist, was wir haben. Also dass es uns ermöglicht, so zu leben. Und ich finde, das ist schon ein sehr, sehr klares, stolzes Statement, muss ich wirklich sagen.
Ja, also es sollte eine Botschaft sein.
Ich habe das wirklich
etwas, was
bewegt. Mir gibt sowas immer Hoffnung. Ich fahre mit dem Auto bei sowas vorbei. Ich habe davon erzählt, ich habe ab und zu sehe ich so fahren. Und dann fahre ich vorbei und denke, schön.
Ja.
Also mir macht das Herz weit und mich macht das froh.
Das ist etwas, was jeden betrifft.
Ja.
Frieden ist etwas, also eine Regenbogenfahne betrifft nicht jeden. Jeder Zweite würde sagen, aha, okay. Aber das Thema Frieden ist einfach für jeden irgendwo ein Thema.
Ja.
Und wenn es nur um den Frieden in der Ehe geht.
Ja. Habt ihr Angst davor, dass dieser Frieden, in dem wir leben, in dieser scheinbar sichere Zustand, dass der vergänglich sein könnte? Ist ja, die Welt ist in relativ großer Aufruhr, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob es nicht schon immer so ist und wir dann nur den Eindruck haben, weil es medial halt ständig in unser Haus kommt, über alle Kanäle. Wir leben ja in Europa sehr, sehr lange jetzt in Frieden. Ist mit einer der längsten Friedenszeiten seit Menschengedenken hier bei uns. Habt ihr da Angst? Seht ihr da zuversichtlich in die Zukunft in Sachen Frieden, Gemeinschaft?
Angst würde ich es auf keinen Fall nennen, aber das Wissen darum.
Ja.
Und schon die auch, also zuversichtlich, wüsste ich nicht, ob ich zuversichtlich bin. Ich würde eher sagen, es könnte kommen.
Ja.
Teilweise auch früher als später.
Ja.
Aber es ist nicht so, dass ich jetzt panisch werde, dass ich jetzt anfange, hier mich zu verbarrikadieren und die Schießgewehre aufstelle. Aber es ist schon etwas, was ich nicht ausschließe.
Also einfach so aus meinem Gefühl heraus, glaube ich, sag ich mir manchmal, dass Frieden immer nur eine Illusion ist, solange ich es nicht selbst lebe.
Okay. Das ist auch schön, ne? Da haben wir eine schöne Sitzung, ja.
Ja, und solange ich es nicht für mich im Kleinen lebe, kann ich nicht groß Frieden vertreten.
Ja.
Also wie soll ich es geben? Und für mich bin ich da wieder, wenn ich Kinder im Kindergarten oder hier zu Hause habe oder überhaupt bei Familien bin und es braucht eine Streitkultur. Also ich muss Menschen einfach beibringen, egal wie groß und wie klein sie sind. Also auch woher sie kommen, wie können wir etwas lösen? Ich glaube, solange wir keine Lösungen mehr für uns konzipieren können, dann mache ich mir Sorgen. Also wenn es auch keine Seite mehr gibt, die sagt, nee, und jetzt können wir mal aufeinander zugehen.
Ja.
Und da kommt natürlich, wir hier haben gerade den Luxus, uns über Eheprobleme Sorgen zu machen zu können oder uns mit einem Autoversicherer oder sowas zu streiten. Aber im großen globalen Modus, glaube ich, leben wir nicht in Frieden. Das würde ich, glaube ich, so für mich tatsächlich sagen und fühle ich auch nicht.
Ja.
Und wenn wir darüber reden, dass wir zwei Frauen sind und vielleicht auch gerne mal Urlaub in Marokko machen würden, dann machen wir das nicht.
Das ist schwer, ne?
Und das, glaube ich, das bedeutet für mich schon, dass wir nicht im Frieden leben, weil wir einfach als Menschheit noch nicht verstanden haben, dass nur ein Miteinander dazu führt, dass wir alle miteinander leben können. Also wir sperren uns
ja ein. Meinst du, das ist ein Zustand, den man erreichen kann?
Ich glaube, wenn man es möchte, schon. Und wenn man, und das wollte ich damit ausdrücken, also ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, und jetzt seid mal friedlich miteinander. Oder klärt mal euren Streit alleine, ihr seid ja schon groß.
Ja.
So. Und ich glaube, das kann man auch auf globale Ebene vertreten. Und das ist für mich auch, also Politik kann man denken, was man will. Ich würde gerne Lobbyismus verbieten.
Ja.
Aber an sich ist das selbst auf der Ebene der Politik ja nichts anderes als den ganzen Tag irgendwie eine Streitkultur zu haben. Egal wie man jeder sie bewertet.
Ja.
Aber es ist da und wir in Europa zumindest beschießen uns nicht.
Also ist für dich im Endeffekt auch Politik, zumindest hier in Europa, auch ein Mittel dazu, Frieden zu wahren, miteinander zu reden, Konzepte auszuhandeln, dass die Länder nicht übereinander herfallen, dass sie irgendwelche Deals finden, um miteinander dann auch im Frieden klarzukommen.
Es ist für mich eine sehr respektvolle, also ich habe sehr viel Respekt vor Politikern.
Ja.
Und egal, also vielleicht nicht egal, welche Meinung dort vertreten wird oder welche Interessengemeinschaft, aber wenn ich jetzt einfach nur über Politik rede und Politiker, dann habe ich da großen Respekt vor.
Ja.
Ich bin sicherlich neidisch auf das Geld.
Ja.
Und ich werde mit Sicherheit auch sauer, wenn ich sehe, wie wenig Leute dann tatsächlich manchmal im Parlament sitzen, auch im Europaparlament, und mir trotzdem die Gehaltschecks dann am Ende angucke. Aber an sich finde ich diese Aufgabe, also diese Arbeit, die da ja geleistet wird, eine sehr respektvolle Aufgabe und auf jeden Fall noch des Friedens wahren. Nicht im kleinen Detail, aber im großen globalen Modus auf jeden Fall.
Solange man miteinander redet, schlägt man nicht aufeinander ein.
Und auch Meinungen einfach mal akzeptieren kann.
Ja.
Also wenn jemand etwas sagt, was ich nicht so sehe, dann kann ich dem das ja sagen. Und dann kann man entweder darüber reden, aber einfach zu sagen, nein, und das lasse ich nicht zu. Ich glaube, dann ist der Frieden nicht mehr gewahrt. Oder dann kommen so nächsten Stufen so der Eskalation. Und ich glaube, das kann man gut vermeiden.
Was bedeutet für euch Heimat? Ist es ein Land? Ist es dieses Land? Ist es die Welt? Sind es eure Freunde? Was bedeutet für euch Heimat?
Tja, du bist schon mehr gereist als ich.
Ich überlege.
Braucht man das? Braucht man einen Ort? Oder braucht man nur die Familie oder den, der einen liebt? Also
Ich glaube, nicht jeder braucht das.
Ja.
Das ist tatsächlich ganz individuell. Und nicht jeder braucht einen Ort, sondern viele können sagen, meine Familie ist meine Heimat und egal, wo die ist, da bin ich zu Hause. Aber ich habe auch schon viele Menschen getroffen, die keine Wurzeln für sich hatten.
Ja.
Weil Mama kommt dort her, Papa dahin, aufgewachsen in drei verschiedenen Ländern im Zuge der Kindheit. Und ich habe zum Beispiel mit einer Freundin studiert und die stehen dann mit Mitte 20 da und sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, also ich weiß schon, wer ich bin, aber ich weiß gar nicht, wer ich war und ich weiß nicht, wo ich herkomme. Und irgendwie ist so dieses ganze Ding da. Ich für mich brauche Heimat und brauche Heimat auch irgendwo als Ort.
Ja.
Ja, also ich glaube, ich könnte das auch ändern, aber es gibt mir wesentlich mehr Sicherheit und mehr, einfach mehr Stabilität.
Ist das hier im Moment deine Heimat? Ja.
Doch, also ich habe immer gedacht, Berlin ist meine Heimat.
Ja.
Und würde da auch, ich habe immer gedacht, ohne Berlin geht nicht.
Ja.
Und habe dann aber gemerkt, dass es, dass Berlin eigentlich nur ein Ort ist.
Ja.
Und wenn ich mir die Orte in Berlin angucke, wo ich gewohnt habe, dann denke ich also, oh ja, das ist hier meine halbe Kindheit, aber es ist nicht meine Heimat. Meine Heimat ist wirklich das hier jetzt in Vorpommern.
Ja, meine Heimat ist Greifswald. Und ich könnte mir...
Du machst es auch an einem Ort fest.
Ich mache es tatsächlich an einem Ort fest, weil ich ja da die meisten Erinnerungen aus meinem Leben habe.
Okay.
Also da habe ich am meisten gelacht, da habe ich am meisten geweint, da habe ich am meisten Schmerzen erfahren, da habe ich am meisten Glück erfahren. Also diese Stadt hat mich rundum geprägt. In meinem Leben. So. Ich glaube, ich bin aber da auch ein kleiner Außerirdischer, weil ich einfach, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, aber ich glaube, ich bin das erste Mal aus Greifswald weggezogen mit 29 oder so.
Also im Endeffekt bist du dann bis 29 kanntest du auch nur diesen Ort.
Also naja, ich bin also, verreist klar, oder so. Ne?
Aber als Lebensmittelpunkt.
Ja, ich hatte nie eine andere Wohnadresse oder ähnliches. Das meine ich, dass ich ein kleiner Außerirdischer bin, weil es, glaube ich, gibt es nicht ganz so oft. Und daher kann ich Greifswald und ich würde auch behaupten, die Luft ist besser. also auch egal, wo ich jetzt so zwischendurch gewohnt habe, aber für mich ist Heimat da, wo meine Wurzeln sind und das ist diese Stadt tatsächlich. Also ich habe auch andere Städte, wo meine Wurzeln herkommen und da fühle ich mich auch immer zugehörig. Ja. Und die Verbindung, die ich da habe, so wenig es auch sind, würde ich auch sagen, okay, das ist ein Teil meiner Heimat, aber die meisten liegen in dieser Stadt. Und daher ist es für mich tatsächlich so, dass, das ändert sich natürlich jetzt, wo ich hier auch ganz viele Berührungen habe oder auch mit Berlin durch Anna, aber grundsätzlich ist das die Stadt, wo mein Puls ruhiger wird.
Also ist Heimat eigentlich auch vielleicht ein wandelbarer Begriff, je nach Lebenssituation, nach Lebenszeit, oder bleibt eine Heimat? Ich meine, für viele ist es ja wichtig zu sagen, Deutschland ist meine Heimat. Die und die Stadt, da gehöre ich hin und das wird immer meine Heimat sein. Und da und andererseits kennst du halt auch viele Leute oder habe ich auch viele Leute getroffen, die sagen, ich ziehe und fühle mich dann an bestimmten Orten wohl mit bestimmten Menschen und das sind dann meine Heimaten in dem Moment. Ja. Also ist das wandelbar oder steht das immer fest?
Ich glaube, Heimat und Zuhause ist ein Unterschied. Okay. Also ich glaube, Heimat ist nicht gleich Zuhause sein.
Okay.
Also ich würde da differenzierter rangehen, tatsächlich. Und mein Heimatland ist Deutschland. Aber
da habt ihr auch kein Problem mit. Da setzt ihr euch auch hin, da könnt ihr auch so.
Also ich kann gar nichts dagegen tun.
Genau.
Hier geboren.
Wäre meine nächste Frage. So, ne? Also einfach, ich persönlich fühle mich auch als Deutscher, habe damit überhaupt kein Problem. Bin ich halt, es gibt ja diese nationalistische Überspitzung, da gibt es viele, die lesen, oh Gott, Deutschland dürfen wir gar nicht sagen. Wie seht ihr das? Seid ihr deutsch? Fühlt ihr euch als Deutsche? Ist das okay?
Also ganz klar. Also ich fühle mich deutsch, ich bin deutsch sozialisiert, ich habe mich auch nie als etwas anderes ausgegeben. Ja. Also ich war auch ein Jahr im Ausland, wo auch dieser Heimatbegriff dann nochmal eine andere Rolle bekommen hat. Aber ich habe unterschiedliche Reaktionen bekommen, natürlich von Amerikanern so, deutsch.
Ja.
Einige wussten gar nicht, was das sein soll und die anderen wussten ziemlich genau Bescheid.
Ja, ja.
aber ich hatte nie irgendwie das Gefühl, ich müsste mich jetzt nicht als Deutscher ja. fühlen dürfen.
Okay. Ich hatte ein einziges Mal ein Problem damit und da war ich tatsächlich, ich muss kurz überlegen, in welcher Stadt ich da war, ich war in Oslo.
Okay.
Und auf meinem Zeltplatz war ein betrunkener Mann, der gehörte da auch nicht hin, wie ja. ich später. Und ich, es gab nur einen Raum, wo man Handys aufladen konnte.
Ja.
Und da war ich nun mal und ja. Dieser Mann auch. Und dieser Raum war Gott sei Dank videoüberwacht.
Ja.
Ich hatte da ziemlich viele Diskussionen am Leib und ich habe aber gar nicht mit dem gesprochen. Mhm. Der hat nur gehört, dass ich Deutsch spreche.
Ja.
Und der hat mich da ziemlich arg angegangen.
Was war das Problem?
Dass ich aus Deutschland komme, aber ich habe...
Und war die grundsätzliche wirklich, Problemlage für ihn, also...
Dass naja, er war wirklich betrunken.
ich weiß nee, ich meine jetzt also, genau. dass er aus Deutschland, also wo waren dann für ihn die Einhakpunkte, also warum ist es dann in dem Moment schlecht?
Nur wegen ich und Englisch mit mir gesprochen.
Okay.
Ich weiß nur, dass er mir sehr zu nahe kam
ja, okay.
und ziemlich... naja, aggressiv rüberkam und nach 5 Minuten wirklich die Leute,
okay.
die das dann auf den Kameras gesehen haben, kamen und
okay.
denen des Platzes verwiesen haben. Ansonsten hatte ich in meinem Leben noch nie ein Problem damit.
Für dich selber auch nicht. Es ist einfach so, du hast es vorhin so schön gesagt, so ist es, kein nichts dafür, bleibt
ja
einfach
nichts,
so,
nee.
Ist
nee.
Nicht überhöht, ist einfach die Nationalität, Punkt, fertig, aus der Diskussion.
Ja, ansonsten würde ich natürlich, also ich, wenn ich mich vorstelle, also ich war noch nie außerhalb dieses Kontinents.
Yeah.
Aber dann würde ich mich immer automatisch als Europäer
okay.
ausgeben. Yeah. Ich also, aber vielleicht, ich war auch noch nicht in der Situation, aber
okay.
mein, ich würde dann nicht sagen, ich komme aus Deutschland, ich würde sagen, ich komme aus Europa und
ja.
lebe in dem Land Deutschland.
Mhm.
Aber ja, ich glaube, man kann da mehr, also es gibt viele Probleme, aber da ich mich damit nicht identifiziere, habe ich diese Probleme auch nicht, Gott sei Dank. Ja.
Was mich noch interessieren würde, wäre so ein bisschen auch eure Zukunftsplanung. Also man kann ja sehen, dass hier was entsteht, dass hier Dinge in Bewegung sind. Wir hatten im Vorgespräch mal darüber gesprochen, dass ihr über so eine Pflegeelternschaft nachdenkt. Was ist da eure Motivation? Also wir sind ja auch Pflegeeltern. Ich finde das immer interessant. Was ist eure Motivation, Pflegeeltern zu werden? Also die meisten, die ich kenne, sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, warum tut ihr euch das an? Ihr könnt doch so schön leben. Was ist da eure Motivation?
Mhm. Also die Grundmotivation ist für mich tatsächlich einfach die Möglichkeit zu haben. Ich habe alle Möglichkeiten, das zu tun. Ich habe die finanziellen Möglichkeiten, ich habe die räumlichen Möglichkeiten, ich habe die pädagogischen, also die Kenntnisse dazu, Fähigkeiten. Und wüsste gar nicht, warum nicht.
Okay.
Und frag mich bei so vielen Menschen, warum setzt ihr eigentlich ständig eigene in die Welt? Es gibt doch schon so viel auf der Welt.
Ja.
Und trotzdem sehe ich natürlich die große Aufgabe auch.
Ja.
Und weiß auch bei vielen, ihr müsst es auch nicht. Vielleicht
ja.
würdet ihr es auch nicht schaffen oder nicht gut können. Ich meine, ob wir es schaffen, wissen wir auch noch nicht. Aber die Motivation dahinter ist tatsächlich zu sagen, warum nicht?
Ja.
Das Projekt.
Hm. Ja, ich glaube, also also ich finde die Frage ein bisschen spannend, weil sie die Geschlechtlichkeit von uns beiden nicht so in den Fokus ruft. Also viele sagen immer, ist das Familienersatz oder nicht? Für mich ist es das kann zu etwas werden, wie Familienersatz. Das passiert, glaube ich, automatisch. Das ist wie so ein Hund, der auf einmal in die Familie kommt, aber es auf Kinderebene, es wird automatisch ein menschliches Familienmitglied. Mit all den Aufgaben.
Die Konstellationen verändern sich. Ne?
Es verändert sich im Grunde genommen ja auch alles
radikal
dadurch, dass auch, dieses Kind ja einfach auch eine andere Familie schon hatte.
Ja.
Für mich ist es so ein bisschen der Fokus, etwas Soziales zu tun. Ich ärgere mich ein bisschen. Da ärgere ich mich tatsächlich über die gesellschaftliche Stellung und auch über die staatliche Stellung. Ich finde, Pflegeeltern an sich bekommen viel zu wenig Aufwandsentschädigung.
Ja.
Also
ja.
definitiv. Wir beide könnten ganz frech sagen, wir machen eine Pflegestelle auf, also
ja.
eine Erziehungsstelle, so nennt
ja.
es sich, und würden zumindest ein normales Gehalt dafür bekommen.
Ja.
Es ändert sich aber von der Aufgabe her nichts, also wirklich gar nichts.
Ja.
Da finde ich, muss der Staat ganz, ganz schnell ran. Auch wir haben noch so kleine Lücken entdeckt, auch wie, ich weiß gerade gar nicht das Wort.
Elterngeld. Es war die Idee, wenn man jetzt ein Baby bekommen würde, 6, 7, 8, 9 Monate alt, würde ja jedes Elternteil in Deutschland sagen, ich gehe in Elternzeit.
Ja.
Ich bleibe zu Hause, solange
ja.
bis das Kind ein Jahr
ja.
ist oder anderthalb oder
ja.
wieder nach seiner Fasson. Gibt es nicht für uns.
Für Pflegeeltern gibt es nicht.
Also du darfst Elternzeit
ja.
nehmen.
Ja.
Genau, du
brauchst kein Elterngeld dafür.
Ja. Wir hatten, was mich berührt hat, war zum Beispiel, es war in Mecklenburg-Vorpommern oder bei uns im Landkreis dann so, dass wenn du ein Kind im Hort hast, das zweite frei ist. Mhm. Und dann bin ich hin und habe gesagt, das ist ja schön. Und dann haben die zu mir gesagt, nee, gilt für sie nicht. Ich sage, wie, es gilt nicht. Na, sie ist ein Pflegekind. Mhm. Das zählt nicht rein.
Das ist,
und da habe ich auch gesagt, wow. Mhm. Also ich habe mich nicht drüber aufgeregt. Wir haben das Geld, wir haben es trotzdem gemacht. Aber ich fand, das hilft nicht, Pflegeeltern zu finden. Also wenn das nicht dem Kind gleichgestellt ist, dem Leiblichen.
Ja.
Das macht es fürs Kind auch schwer. Mhm. Was sich dann irgendwann fragt, warum habt ihr durch mich dann immer Einbußen?
Mhm.
Das ist nicht sehr klug.
Genau, da sind Erwachsene halt gefragt. Ne?
Ja.
Aber ich finde es, also ich fand es einfach für mich spannend zu gucken, wer hat denn eigentlich in diesem Land Pflegekinder, und entweder sind es die, für die diese 250 Euro viel Geld sind, oder die, denen es total egal ist.
Yeah.
Ich hoffe da in der Statistik so ein bisschen eine Ausnahme dazu machen, aber wer weiß, wie das so wird mit dem Geld. Aber für mich ist es ein soziales Projekt. Und,
ihr macht es nicht wegen dem Geld, sondern wirklich, weil ihr sagt, das ist vielleicht eine Herzensangelegenheit, einfach auch Dinge zu bewegen, sich zu engagieren. So, ne?
Ja, und auch wirklich dieser Hintergrund. Also sicherlich ist es schön, ein gesundes Kind in die Welt zu setzen und dafür wirklich verantwortungsvoll zu sorgen, dass damit etwas passiert, was dieser Gesellschaft etwas bringt oder nur der Familie oder sich selbst vor allem am meisten. Aber ich finde, für mich ist es tatsächlich so, dass es für mich etwas ist, ich möchte etwas zurückgeben.
Yeah.
So auf einer ganz anderen Ebene, als dass ich es in meinem für mich tun kann. Also ich arbeite an diesem Job auch für mich und da tue ich etwas, finde ich.
Findest du es wichtig, als Teil einer sozialen Gemeinschaft, wie wir die ja in Deutschland haben? Oder findet ihr es wichtig, dass man was zurückgibt, dass man irgendwann in der Verantwortung ist, auch zu sagen, okay, diese Gesellschaft trägt mich, es sind hier Dinge, die mir zugutekommen, das ist nicht selbstverständlich und ich möchte gerne was in den Topf zurücklegen, egal über welche Tätigkeit, Feuerwehr, mit alten Leuten unterwegs zu sein, ist das wichtig oder ist das eigentlich...
Also mir schon.
Ja.
Und ich erlebe tatsächlich auch, dass es wichtig sein muss und sein wichtig ist. Ja, doch, also man kann, glaube ich, unterschiedliche Ebenen finden.
Ja.
Also man kann auch bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeiten oder etwas ganz anderes machen.
Auch ein Dienst an der Gemeinschaft, ne?
So, oder genau, aber für mich ist es jetzt gerade einfach das. Also ich glaube, ich tue noch viel mehr.
Jeder aber, muss da seinen Platz finden.
Ja, genau. Und ich glaube, es ist auch einfach mal für das Kind nochmal eine zweite Chance.
Ja.
So, und warum nicht? So.
Schön.
Ja.
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 Das ist ein guter Satz. Ja, ich hätte zum Abschluss nochmal so zwei, drei allgemeine Fragen, die mich einfach auch persönlich interessieren. Es gibt ja viele Menschen, meine Großmutter war zum Beispiel so jemand, die war sehr gläubig. Sie hat, ist in die Kirche viel gegangen, hat an Gott geglaubt. Glaubt ihr an irgendwas? Gibt es irgendwas, was über uns wacht? Gibt es eine Art Gott? Gibt es mehr, als wir Menschen wissen, als wir verstehen? Oder seid ihr Realisten und sagt, wir werden geboren, wir sind da, dann sterben wir, dann werden wir zur Erde, Asche, rumtata, weiter geht's. Glaubt ihr an irgendwas?
Also das, was du sagst, müsste bedeuten, dass du daran glaubst, dass die Natur da ist.
Ja.
So. Also das ist jedenfalls das mein Realismus. Genau,
dieser Kreislauf der Natur.
Ja, also ich glaube, mein Realismus wäre dann tatsächlich zu sagen, okay, wenn mein Gott nicht die Natur ist, also die Mutter Erde, auf der ich lebe und in der ich auch sterben werde, dann ist es irgendwie komisch, weil wir sind nun mal lebende Organismen.
Yeah.
So, also irgendwie fühlt es sich immer komisch für mich an, wenn man sagt, man kann gar nicht an etwas glauben oder so. Aber ich gehöre keiner Religionsgemeinschaft an. Nee, gehöre ich nicht.
Im Gegensatz zu mir.
Ja,
genau. Also ich bin christlich groß geworden und bin tatsächlich auch Christ. Also ich bezahle auch meine Kirchensteuern. Ich gehe tatsächlich auch, einmal im Monat in den Gottesdienst.
Evangelisch, katholisch?
Evangelisch.
Okay.
Und glaube an einen Gott. Was mich aber nicht davon abhält, realistisch zu bleiben.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass es quasi, das ist schwer zu sagen, aber dass es alles von oben bestimmt wird.
Mhm.
So, dass, ich glaube nicht so richtig an den Zufall. Ich denke, viele Dinge sind einfach irgendwo gemacht.
Ja.
Aber ich würde auch nie behaupten, Gott ist an etwas schuld.
Ja.
Am Ende sind wir diejenigen, die hier auf der Erde sind und uns kümmern müssen. Das können wir mit Gottes Hilfe tun, wenn man es so ausdrücken möchte, aber nicht er ist derjenige, der es machen muss.
Ja. Das, ja. Das geht mir ähnlich. Also ich bin auch evangelisch. Ich zahle auch noch meine Kirchensteuer. Und ich mache es halt deshalb, weil uns die Kirche zu Ostzeiten sehr geholfen hat. Also für mich ist das, ich leiste was ab. Mhm. Was auch immer das ist. Deswegen finde ich das ganz interessant. Hätte ich jetzt auch so nicht eingeschätzt, das ist schön, sowas zu erfahren, wie die Leute da mit diesen Dingen umgehen. Mhm. Und auf der anderen Seite bin ich auch bei diesem Realismus halt auch. Mhm. Ne? Also dass man dann in die Erde geht, zur Erde wird. Ich habe das selber gesehen, wie gesagt, weil wir einen Bauernhof haben und Blut wird zur Erde, mhm. Fleisch wird zur Erde, Knochen, das dauert alles seine Zeit. Aber das geht wirklich, das ist ein Kreislauf, ein gut durchdachter, fantastischer Kreislauf. Ja, zwei Fragen, allgemeine Fragen. Seid ihr mit eurem Leben zufrieden? Also an dem heutigen Tag, wenn wir jetzt hier sitzen, 6:45 ist es gleich, seid ihr zufrieden? Grundsätzlich seid ihr zufriedene Menschen, die sagen, bis hierher war, das war gut, das ist gut, so wie es ist.
Also ich glaube, dass alles einen Sinn hat und dass mein Weg bis hierher, bis heute 6:45 schon so seinen Sinn hatte.
Ja.
Und ich glaube auch grundsätzlich bin ich sehr zufrieden. Aber es gibt auch noch viel zu tun. So, also ich für mich möchte auch noch viel tun und viel viele Wege gehen. Doch, ja, also zufrieden sein ist ja schön, aber es geht weiter.
Genau. Aber grundsätzlich bist du mit der Situation, die jetzt hier für dich herrscht, ich weiß gar nicht, zufrieden hört sich immer manchmal auch so negativ an, dass man sagt, komm mal nicht jetzt zurück, das bleibt so. Mhm, ich meine eigentlich, ob es schön ist einfach.
Die meiste Zeit ja.
Immer ist es nie.
Nee, immer ist es nie, aber es ist, also wenn es nicht so wäre, müsste ich ja was verändern.
Ja.
Und das tue ich gerade nicht. Und mir geht es so gut und es gibt viel zu tun, damit es besser wird, aber nee, mir geht's gut.
Schön.
Ja.
Ich würde tatsächlich behaupten, mit dem Wort zufrieden konform zu gehen. Also ich bin einfach zufrieden. Ich muss nicht noch hier hin und dort hin und das noch und jenes. Es gibt viele Dinge, die man noch machen kann, gar keine Frage. Aber mit dem, was ich habe, bin ich zufrieden.
Wovon träumt ihr? Was schiebt euch für eure Zukunft vor? Also was sind so eure Vorstellungen?
Wovon träumen wir? Also im Einzelnen oder im...
Das ist euch überlassen. Mhm. Könnt ihr voll einzelnen Träume gemeint haben.
Ich überlege gerade.
Also ich glaube, was ein großer Punkt in meinem Leben ist, wovon ich vielleicht auch träume, ist eine finanzielle Grundsicherung zu haben. Also wo ich nicht jeden Tag denken muss, okay, jetzt bin ich krank oder das Dach ist kaputt und jetzt geht das Leben hier zu Ende.
Ja.
Also, wenn es klingt sehr dramatisch, aber am Ende muss man gucken, wie teuer sowas auch ist. Also das glaube ich, davon träume ich, dass ich mir etwas leisten kann, auch ein neues Dach, ohne denken zu müssen, okay, jetzt muss ich aber dafür 4-5 Jahre komplett durchackern und kann nicht in den Urlaub fahren. Sowas für andere total normal ist. Unabhängig von der pflanzlichen Wirtschaft. So. Ich glaube, das ist tatsächlich mein Traum. Ansonsten träume ich einfach nur, dass dieses Land- und Stadtleben miteinander agiert und keine Grenzen hat.
Ja.
So, das ist für mich irgendwie spannend, weil ich ein Städter bin und lebe jetzt auf dem Land und merke, irgendwie gibt es da so Trennwände.
Mhm.
Und die träume ich mir manchmal weg. Ja.
Okay.
Ich würde gar nicht behaupten, dass ich große Träume habe. Was ich mir schon immer gewünscht habe, auch schon seit vielen, vielen Jahren, ist, wenn ich mal 70 bin und in meinem Schaukelstuhl sitzen, möchte ich gern zurückschauen und sagen können, war richtig so.
Ja.
War bestimmt viel Falsches dabei, aber im Großen und Ganzen war es richtig so. Und da denke ich, arbeite ich drauf hin. Ich habe jetzt noch 40 Jahre, bis ich 70 bin. Das heißt, es geht immer weiter. Und so kleine Träume, die erfüllt man sich dann ja auch, wenn es dann kleiner sind.
Ja. Tja, dann danke ich euch bisher. War ein sehr schönes Gespräch, muss ich sagen. Also hat mich, wie gesagt, es scheint so bei diesem Podcast, den wir uns hier so vorgenommen haben, scheint es wirklich eine gute Entdeckungsreise zu werden. Also, finde ich gut. Schönen Dank an euch beide.
Bitte. Und danke auch, genau.
Gerne.